Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Roderick C. Meredith.
Geschwister, in der Welt geschehen viele Dinge und Gott greift sicherlich ins Weltgeschehen ein. Das Passa ist bereits in 4 Wochen von morgen Abend an. Und oftmals ist es so, dass prophetische Ereignisse sich vor dem Passa noch verdichten. Und das geschieht wirklich oft um diese Zeit, mehr als sonst. Und die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich von dem Erdbeben gehört, der Stärke 6,6 in Okinawa in Japan. Das war ein großes Erdbeben, das relativ viel Schaden angerichtet hat. Und heute früh gab es, wie die meisten von Ihnen wissen, ein Erdbeben der Stärke 8,8, ein massives Erdbeben in Chile. Das Epizentrum lag etwa 300 Kilometer südlich von Santiago de Chile, der Hauptstadt. Und welchen Schaden es angerichtet hat, ist noch nicht bekannt, aber es war etwa 800 Mal stärker als das Erdbeben, das in Haiti geschehen war. Aber es hat nicht annähernd so viel Schaden angerichtet, weil das Erdbeben in Haiti in einer dicht bevölkerten Gegend stattgefunden hat. Und die Einwohner dort hatten sich nicht so sehr darauf vorbereitet, wie die Menschen in Chile, weil es in Chile viel öfters Erdbeben gibt und sie sind dort viel besser darauf vorbereitet. Aber sie werden, wenn sie nach Hause kommen, sicherlich noch mehrere Schadensmeldungen hören. Ich habe einen Bericht in die Hand bekommen, wo einiges davon steht und dort ist von 78 Toten die Rede. Und im Radio auf dem Weg hierher habe ich schon gehört, dass es über 120 Tote waren. Es gibt also schon mindestens 120 Tote dort und in einem Interview hat eine Frau aus Hawaii gesprochen, im Radio, und sie hat erzählt, wie die Sirenen am Strand zu hören sind und sie musste vom Strand weggehen, weil es eine Tsunami-Warnung gab. Und manche Tsunami-Wellen könnten Hawaii und West-Tonga erreichen und möglicherweise sogar die Philippinen. Und so ist das ganze Gebiet des Pazifischen Ozeans in Gefahr. Und man weiß von der Gefahr, aber man weiß natürlich nicht, wie stark die Gefahr tatsächlich eintreten wird. Und wir wissen noch nicht, wie viele Menschen gestorben sein werden in Chile und in den Gegenden drumherum, aber wir müssen auch für unsere Geschwister beten. Und wir sollten auch für die Geschwister in anderen Organisationen der Kirche Gottes beten. Es gibt auch Geschwister in vielen anderen Organisationen der Kirche Gottes dort in diesem Teil der Welt. Und wir müssen auch für sie beten und Gott bitten, dass er sein Volk bewahren wird und dass alles sich zum Guten wendet. Und wir vertrauen darauf, dass es so geschehen wird. Wir müssen also erkennen, dass es diese Gefahr von Tsunamis gibt und dass diese Erdbeben in Japan, Indonesien und in dem, was sie den Feuergürtel nennen, immer wieder geschehen. Und jetzt kam dieses Erdbeben in Chile. Und die Erdbeben scheinen sich wie in einer Kette aneinander zu reihen und jetzt die Westküste heraufzukommen. Und sie könnten bis nach Kalifornien kommen. Dies wird der Feuergürtel genannt, weil es dort so viele erloschene oder nicht ganz erloschene Vulkane gibt, die oftmals für Erdbeben sorgen. Wir müssen also beten, dass Gott uns helfen wird und dass Gott eingreifen wird, dass wir unsere Botschaft verbreiten können, um auf die richtige Weise die Menschen aufzurütteln. Unser Gott ist real und unser Gott lebt. Und eine ganze Reihe von Ereignissen wird geschehen, das hat Jesus vorausgesagt. Wenn Sie in Lukas 21 lesen, dort spricht es von großen Erdbeben und sie treten jetzt tatsächlich ein. Wie ein Kommentator auch bemerkt hat, sie geschehen jetzt häufiger und im Moment auch stärker als normalerweise. Zusätzlich gibt es im Moment eine große Diskussion zwischen der britischen Regierung und der Regierung Argentiniens über die Falklandinseln. Erinnern Sie sich, unter der Regierung von Margaret Thatcher haben die Briten die Falklandinseln zurückerobert, nachdem die Argentinier einmarschiert waren. Da kamen die Briten und eroberten sie wieder zurück. Das war 1980 oder 82. Und jetzt sind die Argentinier wieder aufgebracht, weil sie an der Küste vor den Falklandinseln Öl entdeckt haben. So können wir darum beten, dass Gott die Situation dort leitet. Und wir möchten natürlich nicht, dass Menschen verletzt werden, aber es ist etwas, was wir beobachten müssen. Denn wenn die Argentinier die Falklandinseln zurücknehmen, was durchaus geschehen könnte. Sie haben bereits diese panamerikanische Organisation gegründet, die eine einstimmige Resolution verabschiedet hat, die Argentinien unterstützt in dieser Streitfrage. Sie können also einen Druck auf Großbritannien ausüben. Und was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass, was ich Ihnen schon oft gesagt habe, seit wir hier begonnen haben, dass Gott die Seetore der Israeliten von ihnen wegnimmt. Er nimmt besonders die britischen Seetore weg, denn diese haben die meisten Seetore kontrolliert. Sie haben bereits den Suezkanal verloren, sie haben die Straße von Bab el Mandeb verloren, am südlichen Eingang des Roten Meeres, sie haben die Straße von Hormuz verloren, durch die 70% des Öls aus dem Mittleren Osten transportiert wird, was ein außerordentlich wichtiges Seetor war. Und sie haben die Malakka-Straße verloren, sie haben die Simonsen-Basis verloren, die den Weg um Südafrika kontrolliert, und so gehen nach und nach alle Seetore verloren. So sind nur noch 2 große Seetore übrig. Ich habe mich vielleicht nicht an alle erinnert, ich habe das nicht aufgeschrieben hier. Aber alle außer 2 Seetoren sind bereits verloren. Und wenn die Falklandinseln auch noch weggenommen werden, was letztendlich irgendwann sehr wahrscheinlich geschehen wird, Wenn nicht diesmal, dann ein anderes Mal. Dann bleibt nur noch ein Seetor übrig. Und die Spanier im Norden, sowie die Marokkaner auf der Südseite, sind beide ebenfalls daran interessiert, Gibraltar zurückzunehmen. Und dann haben die Briten nichts mehr übrig. Dann ist nichts mehr übrig. Stück für Stück nimmt Gott diese Dinge weg. Dies, Geschwister, und die Geschwister, die das später zu hören bekommen, bitte verstehen Sie das. Und Sie junge Leute, denken Sie nicht, dass es vielleicht dort irgendwo einen Gott gibt, aber wir wissen es nicht genau. Es gibt einen Gott. Und einen echten, lebendigen Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt und der dieses Buch inspiriert hat. Und all diese Dinge geschehen, wichtige Ereignisse, die keine andere Kirche auf dieser Welt überhaupt beginnt zu verstehen. Außer uns in den Kirchen Gottes, denen die sozusagen aus der Organisation von Herr Armstrong entstanden sind. Er hat uns dieses Verständnis gegeben über die Identität Israels und die Bedeutung dieser Prophezeiungen. So können wir sehr dankbar dafür sein. Und wir können verstehen, was auf uns zukommt. Und sollten sehr dankbar und motiviert dadurch sein, während wir sehen, dass diese Dinge tatsächlich geschehen. Und es braut sich auch eine große Katastrophe zusammen, wir wissen es noch nicht genau, in der Europäischen Union. Denn Griechenland ist praktisch bankrott und muss finanziell von Deutschland und Frankreich gerettet werden. Und sie hassen es, ihr Geld mit anderen zu teilen und warnen Griechenland seit langer Zeit, ihr Budget auf die Reihe zu kriegen. Aber sie haben es nicht getan. Und es sieht so aus, als wäre Spanien als nächstes an der Reihe. Und wenn Spanien noch zusammenbricht, dann könnte Großbritannien als nächstes dran sein. Auf die eine oder andere Weise also, wie ich Ihnen schon früher gesagt habe, werden die Briten herauskommen. Ich gebe Ihnen das als Prophezeiung mit. Manche von Ihnen, die noch jünger sind, noch nicht getauft sind und Besucher in den Versammlungen, schreiben Sie es nieder. Die Briten werden nicht Teil der kommenden Macht des Tieres sein. Ephraim wird nicht Teil der Macht des Tieres sein. Ephraim ist Großbritannien, beziehungsweise die Nachkommen von Ephraim sind Großbritannien und wir sind Manasse. Sie werden nicht Teil davon sein und sie werden herauskommen. Vielleicht kommen sie heraus wegen dieser Situation oder wegen einer anderen Situation. Aber sie werden nicht Teil davon sein. Und die USA und Großbritannien werden weiterhin ihre Seetore verlieren und befinden sich weiterhin im Niedergang. Es gibt immer ein Auf und Nieder, aber auch der Dollar wird weiter fallen. Er geht niemals direkt nach unten, kürzlich ist er wieder im Wert gestiegen, aber es geht immer auf und ab, doch die Tendenz ist nach unten. Und das ist auch ein Symbol für unsere Macht. Und Gott sagt, er wird den Hochmut unserer Macht brechen. Und so tut er das, und es finden große Ereignisse statt. Und wenn dies dazu führt, dass die ganze Europäische Union auseinanderfällt, was manche Kommentatoren bereits angedeutet haben, nicht in unserer Kirche, sondern von außerhalb, weltliche Nachrichtenkommentatoren haben gesagt, dass das geschehen könnte. Wenn sich die Krise ausweitet, könnte es zu einer generellen Restrukturierung einer neuen Organisation Europas kommen, die dann etwas anders aussehen könnte als der gemeinsame Markt und die Europäische Union. Und das würde dann den Weg bereiten können für die endgültige Form der 10 Nationen, von der in den Prophezeiungen die Rede ist. Dies könnte der Beginn solcher Ereignisse sein, wenn Sie verstehen. Das ist sehr aufregend. Die Dinge bewegen sich auf das Ende dieses Zeitalters zu. Und das ist sehr wichtig, das zu beobachten. Unser Gott ist lebendig und sein Wort ist mächtig. Und wir müssen zuhören, wir müssen es wirklich. Schlagen Sie bitte auf Johannes, das Johannesevangelium im Neuen Testament. Das Johannesevangelium Kapitel 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Und der Bericht hier beginnt sogar noch früher als 1. Mose Kapitel 1 und Vers 1, wenn Sie das verstehen. Im Anfang war das Wort. Und wie Sie wissen, ist das griechische Wort, das hier mit Wort übersetzt ist, Logos, L-O-G-O-S. Und es bedeutet Wort, Sprecher oder offenbarendes Prinzip. Es bedeutet also so viel wie einen Sprecher. Am Anfang war dieser Sprecher das Wort, der für Gott gesprochen hat, und der Sprecher war bei Gott, und Gott war das Wort, der Sprecher. Der Sprecher war Gott. Dasselbe war im Anfang, bevor alles andere existierte, bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Geschwister, wenn Sie über Jesus Christus nachdenken, wir sagen es nicht oft in der Weise, aber als ich heute Morgen darüber nachgedacht und gebetet habe, wenn Sie den Wind sehen, wie er durch die Bäume bläst, das heißt, man sieht den Wind nicht, man sieht nur, wie die Bäume sich bewegen, wessen Wind ist es? Das ist der Wind Christi. Wenn Sie die Luft einatmen, diese atmen, das ist die Luft Christi. Sie atmen seine Luft, er hat sie erschaffen. Wenn Sie etwas essen, dann essen Sie die Nahrung Christi. Wenn Sie die schönen Berge und die schönen Täler ansehen, die massiven Ozeane, das ist die Schöpfung Christi. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Gott machte alle Dinge durch denjenigen, der sozusagen der ausführende Vizepräsident ist. Er ist natürlich weit mehr als das, aber sie entscheiden sich für etwas, und Gott ist der oberste Regierende im Universum, und Christus ist oft derjenige, der es dann in die Tat umsetzt. Zumindest auf der Erde, es könnte andere Aktivitäten woanders im Universum geben. Aber Christus überwacht diesen Teil des Universums und erwacht über die Menschheit, wie Sie wissen. Gott der Vater hat sich selbst den Menschen niemals direkt offenbart. In gewissem Sinne hat die Menschheit Gott gesehen, die Bibel offenbart das, zum Beispiel in 2. Mose 24, wo Mose auf den Berg ging und Gott gesehen hat, bei dem Bundesschluss am Sinai, und Gott hat mit den Menschen gegessen. Aber dieser Gott war Christus. Christus war der Gott Israels. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels Israels, dieser Gott, war Christus. Aber viele andere Schriftstellen zeigen uns, dass Gott der Vater niemals direkt von den Menschen gesehen wurde, zu irgendeiner Zeit. Gott der Vater hat mit der Menschheit immer durch die Person, durch die Persönlichkeit Kontakt gehabt, die sich später entäußert hat und zu Jesus Christus wurde. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Menschen haben es nicht verstanden. Hier war ein junger jüdischer Mann, wie sie auch waren, und sie dachten, er ist nur einer von uns. Und sie machten Spaß mit ihm, und ich bin sicher, Jesus hat auch mit ihnen Spaß gemacht. Ich würde mir denken, dass Jesus sehr normal war und sehr freundlich, denn er war eine warme und liebevolle Person. Maskulin zwar, er war kein Weichling, aber dann geschah es plötzlich, dass dieser Mann, den sie als ganz normal betrachteten, als sie ihn aufwecken in einem Sturm und sie zu ihm sagen, wach auf, siehst du nicht, dass wir zugrunde gehen, sagten sie zu ihm und sie wussten nicht, was los ist. Und plötzlich steht er auf und spricht zu dem Wind, sei still. Und der Wind hört einfach auf. Und die anderen bekommen Herzklopfen und Angstschweiß und die Nackenhaare stehen ihnen zu Berge. Er sagt das hier, sie waren wirklich erstaunt. Sie sagten, wir wissen nicht, wer dieser Mann ist. Wir dachten, wir wissen, wer er ist und plötzlich tut er solche Dinge. Sie wussten nicht wirklich, wer er war, sie konnten es nicht verstehen. Er war Gott im Fleisch. Vers 10. Er war in der Welt, er kam als Mensch in die Welt, Immanuel, Gott mit uns, und die Welt ist durch ihn gemacht. Er hat die Welt gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Sie haben überhaupt nichts verstanden. Er kam in sein Eigentum, das jüdische Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Stattdessen haben sie ihn getötet. Wie viele ihn aber aufnahmen, die Juden, die bekehrt wurden, und später andere, auch die Heiden, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und die Bedeutung von Namen im Griechischen bedeutet alles, was diese Person beinhaltet. Seine Arbeit, seine Stärke, seine Persönlichkeit, seine Macht, sein Charakter, alles, wofür die Person steht. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch. Christus wurde zu Fleisch, indem er von einer Jungfrau geboren wurde. Und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes erkannte also immer mehr, dass dies Gott war. Und wenn Sie die Evangelien lesen, dann war Johannes einer der ersten, die es wirklich erkannten. Er hatte mehr als die anderen ein Gespür dafür, wer Christus wirklich war. Er hatte mehr geistliche Wahrnehmungsfähigkeit. Dennoch war Petrus der Führer, er hatte mehr Führungsfähigkeiten, aber als Christus zwei oder drei Leute mit sich nahm, wie er es oft tat, waren es immer Petrus, Jakobus und Johannes. Er nahm also Petrus mit sich und Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedäus. Und Jakobus wurde später getötet, ich glaube, das steht in Apostelgeschichte Kapitel 12, dass er enthauptet wurde, jedenfalls starb er durch das Schwert, und dann erscheint der andere Jakobus, der Stiefbruder des Herrn, der dann zur anderen Führungspersönlichkeit wird. Christus war also Gott und war von Anfang an mit Gott. Wir müssen uns ein großartiges Wesen im Universum vorstellen, von dem ein blendendes Licht ausgeht. Wir kennen sein Gesicht nicht, aber er ist mächtig und herrlich. Und dieses Wesen kam letztlich ins Fleisch, um für Sie und mich zu sterben. Denn wir brauchen es. Wir brauchen das und müssen es verstehen. Es heißt hier in Vers 29, Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Aber Johannes der Täufer wurde 6 Monate vor Christus geboren. Aber Johannes der Täufer bekam geistliches Verständnis dafür, dass er erkannte, dass dieser derjenige war, der mit Gott war, seit aller Ewigkeit. Er war eher als ich. Er war seit Ewigkeiten mit Gott. Schlag mir dann auf Philipper Kapitel 2 und wir lesen ab Vers 4. Philipper Kapitel 2 und Vers 4. Paulus schreibt, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Konzentrieren Sie sich auf andere. Wie Herr Stroud gezeigt hat, wir müssen unser Leben für andere Menschen hingeben. Wir müssen Knechte füreinander sein und sollten wirklich versuchen, das zu tun. Mehr als wir es bis jetzt tun. Und ich weiß, ich habe das auch etwas probiert, aber manchmal vergesse ich es wieder und tue andere Dinge. Aber Sie sehen, ich bin ein menschlicher Führer der Kirche Gottes. Nicht, weil ich besser bin als irgendjemand anderes, was ich wahrscheinlich nicht bin, aber ich bin seit langer Zeit um den Weg und habe sehr viel erlebt mit Herrn Armstrong und wie er das Werk aufgebaut hat und ich habe ihm geholfen, das Werk aufzubauen. Und wenn ich mir also die anderen Prediger betrachte, dann sehe ich, dass zum Beispiel Dr. Winnell mehr Fähigkeiten hat in Bezug auf Geschichte und andere technische Aspekte und ich sehe, dass Herr Ames einen universelleren Akzent hat und eine bessere Stimme für Radio und Fernsehen. Er wuchs in New England auf und war bereits zu College-Zeiten im Radio und hat andere Fähigkeiten und versteht einige Dinge in Prophezeiungen und in der Chronologie besser als ich. Er hat auch Ingenieurwissenschaften und Mathematik studiert und so ist sein Sinn mehr auf diese Aspekte ausgerichtet. Und wir haben andere Prediger, die auf anderen Gebieten hervorragend sind und das im gesamten Werk. Und so haben diese Leute mehr Fähigkeiten als ich in gewisser Weise, aber ich kann die Richtung vorgeben. Denn ohne Vision gehen die Menschen zugrunde. Und ich kann leicht eine Vision haben, weil ich schon längere Zeit um den Weg bin. Aber ich muss darüber nachdenken, wie ich diesen anderen Männern dienen kann. Viele von ihnen sind jünger, größer und klüger, vielleicht auch engagierter als ich. Und nur Gott weiß das. Aber ich muss mich darum kümmern, wie ich diesen Männern helfen kann und in der richtigen Art dienen kann und sie und die Kirche dabei dennoch führen kann, als ein Diener. Und jeder von ihnen sollte darüber nachdenken, wie kann ich dienen? Wie kann ich den anderen dienen? Und manchmal geraten wir in eine Einstellung, dass wir mit anderen in Wettbewerb treten. Vor vielen Jahren hat einmal ein führender Evangelist gesagt, es war keiner von den Armstrongs, aber es war ein sehr engagierter Mann zu jener Zeit. Er sagte, Rod, es ist egal, wie hoch unsere Position im Werk ist, und er hat eine sehr hohe Position im Werk zu dieser Zeit, wir können sehr wichtig sein und Vizepräsidenten oder dies und jenes sein, er sagte, das ist absolut nichtig im Vergleich zu dem, was wir haben werden, wenn wir in Gottes Reich eintreten. Und Sie alle sollten darüber nachdenken. Wir alle sollten darüber nachdenken. Denn jeder Einzelne von uns wird einen so viel größeren Aufgabenbereich haben, als das, was wir jetzt tun, dass es gar keinen Vergleich gibt, wenn wir im Reich Gottes, in der Familie Gottes sein werden und vielleicht über Städte und vielleicht danach irgendwann über ganze Galaxien im Weltraum herrschen. Denn Gott sagt in der Bibel, dass es kein Ende gibt für sein Reich. Stellen Sie sich die Herrlichkeit vor, die wir haben werden. Wenn wir bereit sind zu sagen, Gott, ich möchte alles diskutieren, beenden, alle Rechtfertigungen, und ich bin bereit, mich ganz dir unterzuordnen, meinem Vater, meinem Gott, meinem Schöpfer, und ich möchte mein Leben dir übergeben, und ich meine es wirklich. Und wenn wir Jesus Christus als Erlöser von unseren Sünden akzeptieren und es wirklich meinen, und wenn wir bereuen und diese Sünden nicht mehr begehen, und wenn wir Gott um Hilfe anflehen, dann wird er ihnen Dinge geben, die sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Er möchte einfach nur Leute haben, die sich wirklich seiner Lebensweise unterordnen, dass wir ihn aufrichtig lieben in der richtigen Weise und dass wir einander lieben in der richtigen Weise, sodass wir auf ewig glücklich leben können. Aber wenn die Menschen weiterhin kämpfen und miteinander in Wettbewerb stehen, und im sexuellen Bereich einander begehren und im geschäftlichen Bereich immer geldgieriger sind, dass sie einander bekämpfen und ausstechen und eine Einstellung der Eitelkeit, der Lust und der Habgier haben, durch die sie motiviert werden, statt in all diesen Beziehungen in Liebe zu handeln, Er will Menschen auf ewig in seiner Familie haben, die in Liebe handeln können, dass diese ein Teil der Familie Gottes sein können. Deswegen sind wir hier. Diese Persönlichkeit, die das Wort war, der Logos, war derjenige, von dem der Vater und er selbst übereingekommen sind, dass er ins Fleisch kommen würde, um uns zu erlösen und mit Gott zu versöhnen, damit wir diese Gelegenheiten haben können. Vers 5: Ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch, denn er, der göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Natürlich nicht, denn er war ja Gott, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Und für entäußern steht im Griechischen Kenosis und heißt so viel wie er entleerte sich selbst. Er entleerte sich und gab seine Herrlichkeit auf, gab die Macht auf, die er hatte, und einige der Eigenschaften, die Gott hat. Er war immer noch die Persönlichkeit, aber hatte nicht dieselbe Macht, die er vorher hatte. Und sein Gesicht leuchtete natürlich nicht wie die Sonne, wie es zuvor war. Und seine Stimme ertönte nicht wie ein Donner, der um die ganze Erde reicht, wie es zuvor war. All diese Dinge, sehen Sie, er war einfach ein Mensch für eine Zeit lang, allerdings mit dem Geist Gottes in sich. Er entleerte sich also und nahm was an? Darüber hat Herr Stroud auch gesprochen. Das Wort Knecht ist im Griechischen Dylos und bezeichnet einen gebundenen Sklaven, jemanden, der anderen dient. Und so sollten wir auch diese Einstellung gegenüber Gott haben. Wir sind Knechte Jesu Christi. Er nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Er war bereit, durch diese Art der Demütigung zu gehen und ein ausgedehntes Leiden auszuhalten. Manche Männer hingen für 2 oder 3 Tage lang am Kreuz, bevor sie starben, und es war sehr schmerzhaft. Während sich ihr Magen aufblähte, weil sich Gase bildeten, und alles schwoll an, und der gesamte Körper tat weh, während sie dort hingen. Und es war schrecklich. Und es hieß, man konnte die Menschen kilometerweit schreien hören, weil sie manchmal an einer ganzen Straße entlang aufgehängt wurden, auf beiden Seiten der Straße. Man kann davon lesen in den Bibelkommentaren. Das war kein Spaß, das war nichts Nettes. Christus erlebte einen schrecklichen Tod. Und er war gehorsam sogar bis zum Tod am Kreuz. Warum? Weil er uns liebte. Weil er und der Vater sich entschieden haben, wir wollen andere Persönlichkeiten in unserer Familie haben. Wir wollen Wesen in unserer Familie, die sind, wie wir sind. Wie Adam um sich blickte und einen Partner suchte. Und er benannte die Kühe und die Pferde und die Hühner und die Vögel, aber er fand nicht wirklich Gefallen daran, zu den Kühen zu reden und zu den Pferden und zu den Hunden. Er konnte zwar die Hunde füttern, aber Gott zeigte ihm, dass es keinen gab, der mit ihm vergleichbar war. Und so schuf Gott eine Frau aus seiner Rippe, buchstäblich, und brachte sie zu ihm. Und Adam hat nicht viele Sekunden gebraucht, um zu erkennen, wow, das ist ein schönes Geschöpf. Und ich kann mit ihr sprechen. Sie denkt, wie ich denke. Wir gehören zusammen. Wir können kommunizieren. Wir können unsere Pläne und Hoffnungen und Träume miteinander teilen. Nicht nur physische Liebe, sondern wir können alles miteinander teilen. So wie er es nicht annähernd mit anderen Geschöpfen hat tun können. Zuvor war er schrecklich einsam, dessen bin ich mir sicher. Und dann war er nicht mehr allein. Auf jeden Fall will Gott, dass wir mit ihm die Ewigkeit teilen. Und Gott und Christus haben diese Art Liebe und haben ausströmende Fürsorge für andere. Möchten, dass andere Personen die herrliche Ewigkeit mit ihnen teilen. Deswegen war er bereit, den Tod am Kreuz zu sterben. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Die Macht, die Verantwortung, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist eine beeindruckende Sache. Christus entäußerte sich selbst, um dies zu ermöglichen. Für Sie und mich, dass wir in Gottes eigene Familie kommen können, als vollwertige Kinder Gottes, und so werden sollen, wie er ist. Nun, Gott hat veranlasst, dass die ganze Situation am Passa, dass sein Sohn sein Leben gegeben hat, im Voraus dargestellt wurde, und zwar zu 2 verschiedenen Gelegenheiten. Die erste war ein menschlicher Typus, wo es nur eine Person tat. Lesen wir 1. Mose Kapitel 22. Und interessant ist, dass Gott der Vater genannt wird. Und Abraham, was wird Abraham genannt? Ein Vater. Er ist der einzige Mensch in der Bibel, der auf diese Weise Vater genannt wird. Als eine Art Titel. Er war der Vater aller, die da glauben. Denn Abraham war ein Typus für Gott. Und in der hier dargestellten Situation handelte er wie Gott der Vater, als ein Sinnbild. 1. Mose Kapitel 22 und Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, und es war ein schwieriger Test, ein großer Test in gewissem Sinne, aber andererseits auch wunderbar. Er sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort. Und es heißt, da stand Abraham früh am Morgen auf. Er fing also nicht an zu diskutieren. Es ist nicht aufgezeichnet, dass er irgendwelche Widerworte fand. Er hat einfach gesagt: Ja, ich tue, was Gott sagt. Und Gott schätzt wirklich eine solche Einstellung. Dennoch, Geschwister, wie ich auch vielen in der Vergangenheit schon gesagt habe, und so möchte ich es auch heute zu Ihnen sagen, wenn irgendjemand von Ihnen in der Nacht eine Botschaft empfängt, die besagt, geh und töte deinen Sohn, wenn ich eine solche Botschaft bekommen würde, David zu töten, wenn ich das in der Vergangenheit bekommen hätte, oder Mike oder Jim, als sie noch kleine Kinder waren, würde ich das sofort tun? Nein. Sie mögen vielleicht sagen, oh, Sie haben eine schlechte Einstellung. Nein. Gott hat nie so zu mir gesprochen. Ich kenne Gott nicht so persönlich, wie Abraham Gott kannte. Ich würde sagen müssen, Vater, wenn das du bist, dann möchte ich, dass du mir ein massives Wunder zeigst oder irgendwas, damit ich wirklich weiß, dass du Gott bist, der hier spricht. Sie sehen, was ich meine. Abraham kannte Gott. Dieselbe Stimme, dieselbe Person sprach zu ihm bei recht vielen Gelegenheiten. Er hat nicht einfach irgendeine Stimme in der Nacht gehört. Also verstehen Sie das bitte. Es gibt einen wirklichen Unterschied dabei. Hier hat wirklich Gott gesprochen. Und es war derselbe, der Jahre zuvor schon mit Abraham gesprochen hatte. Und der gesagt hatte, verlasse dein Heimatland und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wusste, und er wusste, dass er wusste, dass dies der Herrscher des Universums war, der zu ihm sprach. Und so hat er getan, was Gott sagte. Und als sie auf den Berg kamen, Kapitel 22, Vers 9, baute Abraham dort ein Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak. Und dies zeigt etwas über Isaak. Er war schon ein junger Mann, er muss mindestens 15 oder 20 Jahre alt gewesen sein. Die jüdische Tradition sagt, dass er 20 Jahre alt war. Wir wissen es nicht genau, aber unter den Juden ist das Alter von 20 Jahren das Alter, in dem man reif wird und bereit für den Militärdienst. Ein normaler 20-Jähriger von heute würde mit seinem Vater Ringkämpfe machen und ihm erklären, du kannst mir gar nichts, ich hau dir auf die Nase, lass mich alleine. Isaak war so gläubig, dass er wusste, dass sein Vater ein direkter Diener des großen Schöpfers war. Und ich meine das, und Sie sehen das, wenn Sie das Kapitel analysieren. Er wusste, was geschieht. Vielleicht hat es Gott ihm auch gegeben, dass er es zum Teil verstehen konnte. Abraham musste etwas gesagt haben wie, dreh dich um, Isaak, ich muss dich fesseln. Das war erstaunlich. Isaak war sehr gehorsam darin. Und er ist so ein Typus geworden für Christus, der bereit war, sich selbst hinzugeben. Legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer. Und da rief der Engel des Herrn, das ist Christus. Engel bedeutet nämlich einfach Bote. Und wenn Sie den gesamten Bericht lesen, dann wissen Sie, dass Christus für den höchsten Herrn spricht. Christus spricht für den Vater. Christus rief vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, hier spricht nicht der Vater, sondern spricht Christus, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast diesen tiefen Respekt vor Gott. Dr. Vinel hat einmal eine sehr gute Predigt gegeben über Gottesfurcht. Es geht um eine tiefgründige Ehrfurcht und Verehrung, die wir für Gott haben. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Das ist der Beginn der Weisheit. Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Und Abraham blickte um sich und sah diesen wieder. Und so sprach der Bote Gottes zum zweiten Mal zu Abraham und sagt, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Hier ist eine der Orte, wo es um die Tore der Feinde geht, und Tore steht im Plural. Eine weitere Stelle finden wir in 1. Mose Kapitel 24 und Vers 60. Und die einzig wichtigen Tore, die zwischen Nationen in der Kriegführung wichtig sind, was auch in der Vergangenheit als wichtige Tore auch für den Handel hat gelten müssen, sind nicht der Kaiberpass oder andere Landwege, wie es in der Vergangenheit auch mal war, sondern es geht um Seetore. Es gibt auch Tore der Luftfahrt, aber sie werden längst nicht in dieser Bedeutung gebraucht. Aber Seetore sind sehr wichtig in der Kriegführung und im Handel. und Reiche wurden mächtig, indem sie diese Seewege kontrollierten. Die Seewege um die ganze Welt, die zu Seetoren wurden in der modernen Zeit. Und so heißt es, ich will dir die Tore deiner Feinde geben. 1. Mose 22, Vers 18, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und das bezieht sich auf Christus und auch im dualen Sinn auf die physischen Nachkommen der Israeliten. Denn es war zum Beispiel die USA, die 600 Schiffe nach Indien geschickt haben, als die Inder am Verhungern waren. Und sie stellen auch im Moment das größte Hilfskontingent für Haiti. Die Amerikaner waren immer schon diejenigen, die anderen Nationen auf der Welt sehr viel geholfen haben. Und Gott gab Josef über seinen Vater Abraham die Segnungen, die das ermöglichen. Weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott gab diesen überragenden Segen, weil Abraham bereit war, sogar seinen einzigen Sohn zu opfern. Und wie sollte er ihn töten? Sollte er ihn aufhängen? Nein, er sollte ihn genauso opfern, wie später die levitischen Priester die Lämmer opferten. Er sollte den Kopf zur Seite neigen und den Hals durchschneiden, sodass das Blut herausströmen würde, sodass das Opfer nicht viel Schmerzen hat, sondern nur müder wird und immer müder, während das Blut herausströmt, bis es dann ohnmächtig wird und so gibt es wenig Leiden dabei. Und das Blut sollte vergossen werden, wie beim Passahlamm. Und Christus war das höchste und letztendliche Passahlamm. Und Isaak war ein Typus, ein Sinnbild dafür, für dieses Passahlamm, hier in diesem Bericht. Und so ehrte Gott Abraham, indem er ihm half und ihn führte. Schlagen Sie dann auf 2. Mose, Kapitel 12, 2. Mose, Kapitel 12, und verstehen wir hier etwas mehr. 2. Mose 12 und Vers 1, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Wir nennen ihn heute Abib oder Nisan. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm. Es sollte ein vollkommenes, makelloses Lamm sein und es sollte ein männliches Lamm sein. Ein Sinnbild für Christus. Und dann Vers 6. Und ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag. Und zu Beginn des 14. Tages sollten sie ihm den Hals durchschneiden. Und das sollte das Passa für Gott sein. Denn Christus wollte dem alten Israel zeigen und für uns ein Sinnbild liefern, das sein Opfer im Voraus zeigt. Und ich kann mir jetzt nicht die Zeit nehmen, alle Schriftstellen zu zeigen, aber Sie können den ganzen Hebräerbrief lesen, wo es oftmal heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Christus hat sein Blut vergossen und das Leben ist im Blut. 3. Mose 17, Vers 11. Das Leben ist im Blut. Christus gab sein Leben, in dem sein Blut vergossen wurde. Und so wurde auch bei dem Passahlamm die Kehle durchgeschnitten. Es sollte ein makelloses Tier sein, ein männliches, und man soll das verwahren bis zum 14. Tag. Und dann sollte es gegen Abend geschlachtet werden. Und Vers 7, und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, in der Passanacht. Und sie sehen, wir sollen also das Fleisch Christi essen. Christus hat selbst gesagt, und wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Und wenn Sie diese ganze Passage sorgfältig lesen, in Johannes 6 und Vers 57, dann erkennen Sie natürlich, dass Jesus nicht davon spricht, dass wir Kannibalen werden sollten. Aber wir müssen wirklich Christus geistlich trinken und geistlich gesehen von Christus essen. Wir essen von Christus und haben ihn buchstäblich in uns leben. Dass er sein Leben in uns lebt. Indem wir uns von seinem Wort ernähren. Indem wir inbrünstig auf unseren Knien zu Gott beten und bitten, dass sein Heiliger Geist in uns kommt, um uns zu leiten, uns zu stärken. Uns die Kraft zu geben, wie auch physische Nahrung uns Kraft gibt. So gibt uns der Heilige Geist geistliche Kraft. Und so essen wir von Christus. Also ist Christus unser Passa in mehr als einer Weise. Und sie sollten auch das Fleisch essen, und dann heißt es Vers 10, und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Und manche wollen argumentieren, dass das am nächsten Abend war, aber nein, es war dieselbe Nacht, und sie gingen nicht aus ihren Häusern, und warteten mit dem Auszug bis zum nächsten Abend. Denn sie mussten warten und sie durften nicht ihre Häuser verlassen in dieser Nacht, wie Gott es ihnen geboten hatte. Und so waren sie also am nächsten Morgen noch in ihren Häusern und sollten dann die Reste verbrennen. Alles, was an Essen davon noch übrig geblieben ist. Vers 11 heißt es, so sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Vers 11. Es ist nicht das Passa der Juden, es ist das Passa Jahwes, Gottes Passa, das Passa des Ewigen. Gott hat das also gesagt, Und dann heißt es in Vers 13, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Er hat alle Erstgeborenen Ägyptens geschlagen, sie standen alle unter der Todesstrafe, wie wir alle unter der Todesstrafe standen, bevor wir Christus als unseren Erlöser angenommen haben. Aber wenn sie Christus angenommen haben, dann sind sie geistlich gesehen unter dem Blut Christi. Wenn wir unter dem Blut Christi sind, dann wird Gott uns vergeben und dann werden wir geschützt werden vor der Todesstrafe. Genauso wie die Israeliten damals. Und die Bedeutung des Wortes Passa ist mit diesem Vorübergehen verbunden. Wenn Christus sieht, dass wir uns Gott unterordnen und wir es wirklich meinen und Christus als unseren Erlöser angenommen haben und als unseren Herrn angenommen haben, der für unsere Sünden bezahlt, der aber sein Leben dann in uns lebt, dann geht er auch an uns vorüber. Er beschützt uns. Er vergibt uns. Und so sind wir nicht mehr unter der Todesstrafe. Wir müssen also verstehen, wie wichtig diese Angelegenheit ist und welche Symbolik dahinter steckt. Geschwister, echtes Christentum bedeutet also nicht, dass wir diskutieren, nein, wir halten den Sabbat und andere halten den Sonntag. Wie ich auch schon mal erzählt habe, ich erinnere mich daran, dass ich viele starkköpfige Menschen im Süden und Mittelwesten der USA getroffen habe, während dieser Taufkampagnen im Jahr 1951 und 52 und 53 in allen drei Sommern, wo ich unterwegs war, und manche kauten sogar Tabak, während sie mit mir sprachen. Einer dieser Männer wollte auch nicht aufhören zu rauchen, und er hat gemeint, ich habe Herr Armstrong sehr viel Geld geschickt, du musst mich jetzt taufen. Und ich sagte zu ihm, es tut mir leid, mein Herr, wir können Sie nicht taufen, es sei denn, dass Sie wenigstens eine Anstrengung unternehmen, damit aufzuhören. Und dass Sie wenigstens versuchen, Christus in sich leben zu lassen. Er meinte, ihr wisst nicht, wie viel ich gegeben habe, aber wir sagten nur, es tut uns leid. Und daraufhin schickte er Herr Armstrong ein sehr wütendes Telegramm, in dem er sich beklagte, diese neunmal klugen jungen Männer wollen mich nicht taufen. Und ich erklärte Herr Armstrong die Situation und er sagte, ich verstehe es, das ist schon richtig. Ihr dürft Leute nur taufen, wenn sie bereuen. Wir können nicht einfach umherziehen und Leute taufen. Niemand kann sich seinen Weg in Gottes Reich erkaufen. Und niemand kann sagen, ich bin gut genug, weil ich den Sabbat einhalte, statt des Sonntags. Geschwister, wir in dieser Kirche, und ich habe das auch oftmals schon gesagt, und die Geschwister auf der ganzen Welt erinnern sich daran, wir sind die Kirche der Vergebenen, die Kirche derer, denen vergeben wurde. Wir brauchen es, dass unsere Sünden vergeben werden. Und Sie und ich sollten uns ständig dessen bewusst sein, dass wir Sünder sind. Der Natur nach sind wir Sünder, jeder einzelne von uns. Und wenn irgendjemand von Ihnen denkt, er ist kein Sünder, dann kommen Sie zu mir und wir können über Sie sprechen. Es könnte ja sein, dass Sie ein verdeckter Engel sind, aber es sei denn, dass Sie ein Engel sind, dann sind Sie ein Sünder. Und wir brauchen die Vergebung, jeder einzelne von uns. Auch ich brauche es immer wieder, dass mir vergeben wird. Ich mache jeden Tag Fehler. Manchmal werde ich etwas aufgebracht, sage meiner Frau etwas Unfreundliches oder kicke die Katze oder schlage die Tür zu oder sowas. Wir haben übrigens keine Katze, das habe ich nur so gesagt. Aber wir sind menschlich und wir müssen uns das immer wieder mal vor Augen führen. Gott muss uns jeden Tag vergeben und jeden Tag sollten wir bereuen und immer wieder uns dessen bewusst machen, dass wir die Kirche derer sind, denen vergeben wird. Schlagen Sie bitte auf Jesaja Kapitel 52. Und dies ist ein wunderbares Thema, das in der ganzen Bibel immer wieder erwähnt wird. Ich kann Ihnen nicht alle Stellen zeigen, aber ich möchte Ihnen die wichtigsten Stellen zeigen. Jesaja Kapitel 52 und ab Vers 13. Ich würde gerne bis um 5 Uhr heute predigen, aber manche sagen vielleicht auch, das macht uns nichts aus. Herr Armstrong predigte oftmals bis um 5 und die Versammlung begann um 13.30 Uhr und er hat bis um 5 Uhr gepredigt. Aber wir waren nicht die Reader's Digest-Generation, die alles vorgekaut bekommt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne war einfach länger damals. Aber jedenfalls, Jesaja Kapitel 52 und Vers 13. Gott sagt hier, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute. Hier wird von einem Mann prophezeit, wie wir es verstehen, der bis zur Unkenntlichkeit geschlagen wird, sodass man nicht einmal mehr erkennt, dass er ein Mensch ist. Und das einzige Mal, wo ich so etwas gesehen habe, Sie haben vielleicht schon mehr gesehen, aber ich schaue nicht so viele Filme an, ich schaue fast kein Fernsehen, außer unserer Fernsehsendung und den Nachrichten, aber ich habe den Film Ben-Hur gesehen, vor vielen Jahren, und Sie mögen sich an Marcellus erinnern, der in diesem Wagenrennen gegen Judah Ben-Hur antritt und versucht ihn zu töten, und Gott sagt, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und das geschah mit ihm, das Blatt wendete sich und so wurde er von seinem Streitwagen heruntergeschleudert und zu Tode geschleift. Und Hollywood hat hier ganze Arbeit geleistet, so konnte man sein Gesicht nicht mehr erkennen. Es sah schrecklich aus, als wäre sein Gesicht abgerissen und sein Körper war mit Blut verschmiert und so weiter. Und das gibt einen winzigen Einblick, wie Christus ausgesehen haben mag, nachdem er geschlagen wurde. Und die verrückten Bilder im Vatikanmuseum, die ich einmal gesehen habe, und in der Nationalgalerie in London und im Louvre in Paris, all diese Bilder zeigen einen sehr mageren, jungen Mann mit norwegischen oder holländischen Gesichtszügen, der überhaupt nicht jüdisch aussieht, und dann hat er ein, zwei Blutstropfen auf dem Gesicht, und das war's. Sie haben keine Ahnung, wie Christus damals ausgesehen hat. Aber jedenfalls wurde er schrecklich geschlagen und auseinandergerissen. Seine Gestalt war hässlicher oder verunstalteter als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, denn sein Blut wurde vergossen und das Versprengen von Blut galt als Besiegelung für einen Bund. Dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten, denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Und natürlich geht es im Buch Jesaja weiter. Die Unterteilung in Kapitel war etwas, was Menschen getan haben. Die Schriftrollen, die es damals gab, hatten weder Kapitel- noch Versunterteilungen. Seit der Erfindung der Druckerpresse hat man diese Unterteilungen vorgenommen. Also geht der Text einfach weiter. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er, der durch dieses Leiden hindurchging, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Warum dürres Erdreich? Weil die gesamte Gesellschaft von Gott abgeschnitten war. Er hatte gesagt, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, sie hätten eigentlich Gottes Volk sein sollen, aber sie waren Heuchler und Ehebrecher und waren nicht ehrbar vor Gott. Er lebte in einem sehr weltlichen Zeitalter. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Christus war kein besonders gut aussehender Mann. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war ein normal aussehender junger Jude, der genauso aussah wie die anderen jungen Juden. Und er sah so ähnlich aus, dass die Leute, obwohl sie ihn immer wieder in den Tempel und herausgehen sahen, bereit waren, jemanden 30 Silberstücke zu geben, um sicherzugehen, dass Judas auch den richtigen herausfand. Sie wollten nicht den falschen Mann kreuzigen. Jesus sah also sehr normal aus. Niemand konnte sagen, der große, gutaussehende ist es. Nein, es war nicht so. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Christus hat also sehr viel Leiden durchgemacht. Erinnern wir uns, nach seiner ersten Predigt in der Synagoge ergriffen sie ihn und verfluchten ihn wahrscheinlich und brachten ihn an den Rand der Klippe und wollten ihn dort runterstürzen. Und ich habe diese Klippe gesehen und manche von ihnen vielleicht auch. Es gibt nur eine in der Nähe von Nazareth und dort wollten sie ihn runterstürzen. Und irgendwie entkam er aus ihrer Mitte. Es wird nicht gesagt, wie es ihm gelang, aber irgendwie waren die Menschen dann verwirrt und diskutierten miteinander. Und so konnte Christus damals entkommen. Sie werden ihn wohl geschlagen haben, aber er entkam. Aber sie wollten ihn töten. Und immer wieder wollten sie ihn töten, nicht nur einmal. Er war also ein Mann voller Schmerzen und Krankheiten. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und sicherlich hat sein eigenes Volk ihn nicht geachtet. Sie haben ihn verflucht, sie haben ihm ins Gesicht gespuckt, sie haben einen Sack über seinen Kopf gestülpt, und ihn geschlagen und gesagt, prophezei uns, wer hat dich ins Gesicht geschlagen? Und haben sich über ihn lustig gemacht, wenn du der Messias bist. Und haben ihn immer wieder geschlagen. Und es tut weh. Sein Gesicht muss von Blut bedeckt gewesen sein, als sie mit ihm fertig waren. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er wurde geschlagen zur Erlösung von unseren physischen Krankheiten, damit wir geheilt werden können. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch die Verwundungen, die er durchmachte, er wurde ausgepeitscht mit einem neuen Schwanz von einem römischen Vollstrecker und diese Peitsche riss einem durch die Metallstücke die Haut auf. Dann brachten sie ihn heraus, um ihn zu kreuzigen. Und deswegen stürzte Christus. Er war kein Schwächling. Er war schwach durch den Schock, durch den Blutverlust und all die Schmerzen, die er erlitt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dasselbe steht in 1. Petrus, wo die Worte etwas geändert sind, durch Gottes Inspiration, wo es heißt, durch seine Wunden wurden wir geheilt, weil es dann bereits geschehen war. Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Für unsere Sünden musste bezahlt werden. Und es sei denn, dass sie wirklich bereuen, und viele Menschen sind in die Kirche gekommen und haben nicht wirklich bereut. Und sie sind nicht mehr bekehrt als Mickey Mouse oder Donald Duck. Ich rede nicht notwendigerweise von jemandem von ihnen, ich sage nur, das geschieht. Und sie müssen sich selbst prüfen. Ich könnte einige Leute nennen, die ich damals in Zeiten von Ambassador College getauft habe, von denen wir dachten, sie seien bekehrt, aber sie waren überhaupt nicht bekehrt. Sie müssen also selbst darüber nachdenken. Ich erinnere mich an eine Frau, ihr Name war Mary Ellen, und Herr Armstrong hat sie getauft, als sie gerade mal 16 war, was er wahrscheinlich nicht hätte tun sollen, und er hatte das später auch erkannt und sagte das im Rückblick. Normalerweise warten wir zumindest mal, bis jemand 18 oder 19 ist. Aber er hat dieses Mädchen mit 16 Jahren getauft und sie war sehr emotional in der ganzen Angelegenheit und auch sehr klug und hat sehr schnell begriffen. Sie wusste die richtigen Antworten, weil ihre Familie auch in der Kirche war, so konnte sie die richtigen Antworten geben. Aber die Frage ist, unterwerfen sie sich wirklich Gott? Ein paar Jahre später hat Dr. Hö sie getauft und sie erkannte später durch einige Ereignisse, dass sie nicht wirklich bekehrt war, und ging eine Beziehung ein mit einem Soldaten und begann zu rauchen und zu fluchen. Und als sie diesen Mann heiratete, ging sie mit ihm nach Deutschland und sie zogen in eine Gegend in Norddeutschland, wo es kalt und feucht war und viel geregnet hat und der Wind von der Nordsee blies, und sie sagte mir später, es war einfach schrecklich. Sie muss ihre Kleidung draußen aufhängen, sie hatte keinen elektrischen Wäschetrockner und sie wurde krank und bekam viele Erkältungen. Irgendwann trennte sie sich dann von ihrem Mann und kam zurück und wollte noch einmal getauft werden. Nun, ich habe sie warten lassen und habe viel mit ihr gesprochen. 3 oder 4 Mal habe ich sehr lange mit ihr gesprochen und schließlich habe ich sie auch getauft. Ich habe also auch meinen Teil an der Geschichte und sie fiel wieder ab. Und dann zog sie nach San Francisco und kam irgendwann dort zu dem Pastor, den ich gut kannte, und nach 1, 2 oder 3 Jahren rief er an und erzählte mir, sie ist jetzt hier bei mir. Und sie bereut so bitterlich, sie hat so viel durchgemacht und möchte wieder getauft werden. Und ich sagte zu ihm, schau, sie ist schon so oft unter Wasser getaucht worden und er hat lange mit mir geredet und so habe ich ihm geraten, gib ihr noch 6 Monate und ich erlegte ihr einen Art Hindernislauf auf, durch den sie gehen musste und nach 6 Monaten oder wie lange es auch war, hatte sie alles richtig gemacht und so hat er sie letztlich dann auch getauft, zum 4. Mal. Und dann ist sie wieder abgefallen und ich weiß nicht, was jetzt mit ihr geschehen ist. Es könnte sein, dass sie jetzt tot ist. Ich möchte mich nicht über sie lustig machen. Ich mochte sie sehr gern. Sie war nie böse auf mich. Sie war einfach sehr klug, auch eine gute Klavierspielerin, aber sie war einfach nicht bekehrt. Nun, viele andere waren auch dort, manchmal auch Diakone und Diakonissen, die arrogant waren. Wir hatten auch Superdiakone, die sich damals in der weltweiten Kirche Gottes zur Aufgabe gemacht hatten, über andere herzuziehen. Und manche von ihnen waren niemals bekehrt. Und manche von ihnen kannten manche von diesen Leuten. Sie waren offensichtlich fleischlich gesinnt. Und wir hatten sogar Evangelisten, die nicht bekehrt waren. Und Herr Armstrong sagte selbst einmal über einen führenden Evangelisten, dieser Mann war noch nie bekehrt. Und ich bin mir sicher, das stimmte. Aber jedenfalls müssen Sie das verstehen. Scheuen Sie nicht davor zurück, sich selbst zu überprüfen. Gott sagt uns, erinnern wir uns in 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und die Zeit vor dem Passa ist eine sehr gute Zeit, das zu tun. Haben Sie wirklich bereut? Möchten Sie wirklich Vergebung haben? Ich kann Ihnen nicht vergeben. Ich kann Ihnen auch den Heiligen Geist nicht geben. Und Sie wissen, auch Herr Ames kann Ihnen nicht vergeben und kann Ihnen nicht den Heiligen Geist geben. Niemand von uns kann das aus sich heraus tun. Sie müssen das verstehen, Sie können die richtigen Antworten geben, aber Sie können Gott nicht täuschen. Nur Gott kann Ihnen den Heiligen Geist verleihen. Bitte verstehen Sie das, Geschwister. Und Sie Geschwister auf der ganzen Welt und Sie jungen Leute. Wir wollen, dass Sie bekehrt sind, aber bitte spielen Sie mit Gott keine Spielchen. Das ist schrecklich. Sie könnten jahrelang weiterleben und glauben, Sie seien bekehrt, aber sind vielleicht überhaupt nicht bekehrt, weil Sie niemals wirklich bereut haben. So dass sie sich selbst verabscheuen und unter Wasser begraben möchten. Die Taufe ist ein symbolisches Begräbnis. Lesen Sie Römer Kapitel 6 und Verse 1 bis 6, wo es heißt, dass wir mit ihm begraben sind durch die Taufe, so dass wir hinfort in einem neuen Leben wandeln. Und wir sollten ein anderes Leben haben. Ich will damit nicht sagen, dass wir dann vollkommen sein müssen, Aber unsere ganze Orientierung muss anders sein, wenn wir wirklich bekehrt wurden. Das müssen wir also wirklich verstehen. Jedenfalls zurück zu Jesaja Kapitel 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie das Passahlamm, das geschlachtet wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und Vers 9, man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und dennoch bei den Reichen. Er wurde beigesetzt in dem Grab eines reichen Mannes, in dieser Grabeshöhle. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, beachten Sie das, Vers 10. Dieser Mann sollte sein Leben geben als Schuldopfer oder Sündopfer. Das ist also Christus. Und dies wurde 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und hier wird beschrieben, wie der kommende Messias bis zur Unkenntlichkeit geschlagen werden würde, mehr als jeder andere Mann, dass er ein ganz normal aussehender Mann gewesen war und dass er nun durch diese ganze Situation leiden musste. Gott inspirierte Jesaja, diese Details aufzuschreiben, 700 Jahre vor ihrer Zeit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Er sollte vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Er ist derjenige, der uns Versöhnung schafft. Denn er trägt unsere Sünden. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Christus soll letztendlich das ganze Universum ererben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat. Der Sohn Gottes hat sein Leben hingegeben und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Er wurde gekreuzigt zusammen mit Übeltätern, mit Kriminellen. Und sie behandelten ihn auch wie einen Kriminellen. Und er die Sünde der vielen getragen hat. Er war das letztendliche und höchste Passahlamm, wie es hier 700 Jahre vor der Zeit beschrieben ist, und für die Übeltäter gebeten hat. Und was sagt die Bibel, als er am Kreuz hing? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie wussten es wirklich nicht, er hatte das verstanden. Sie waren verblendet, und jetzt ist er immer noch unser Fürsprecher, wie Sie im letzten Teil von Römer Kapitel 8 lesen können. Christus ist auch heute noch derjenige, der für uns Fürsprache hält beim Vater. Er war damals unser Fürsprecher und er ist auch heute noch unser Fürsprecher, unser barmherziger und treuer hoher Priester zur rechten Hand Gottes und hält weiterhin Fürsprache für uns. So sind diese Prophezeiungen also einfach wunderbar und es gibt sehr viele davon, die alle auf Christus hindeuten. Schlagen Sie jetzt bitte auf 1. Petrus Kapitel 1 im Neuen Testament, 1. Petrus Kapitel 1. Und beachten Sie hier, beginnend ab Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wie Herr Stroud auch sagte, das Wort Gnade bedeutet wirklich ein Geschenk der Barmherzigkeit, eine freie, unverdiente Vergebung unserer Sünden und bedeutet ebenso Gottes Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Und so wird Gottes Charakter darin sichtbar und Gottes Gnade spricht von all diesen Aspekten. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, auf Gottes liebevolle, barmherzige Wesensart, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Christus zurückkommt, wird er ihnen einen verherrlichten Geistleib geben, er wird gnädig mit ihnen sein und sie in jeder Hinsicht segnen. Als gehorsame Kinder, nicht ungehorsame. Die Protestanten verwechseln hier irgendwie etwas. Und sie haben beinahe Angst, gehorsam zu sein. Sie sträuben sich irgendwie dagegen, und Gott hat es natürlich auch erlaubt, denn die fleischliche Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Das steht in Römer Kapitel 8 und Vers 7. Die normale, menschliche, fleischliche Gesinnung möchte nicht denken, dass es einen großen Gott gibt, der ihm sagen kann, was er zu tun hat, und er müsste es dann tun. Und so sagen sich die Menschen, ja, ich liebe Gott, aber ich lasse mir doch nicht sagen, was ich tun soll. Niemand soll sich in mein Sexualleben einmischen. Niemand soll sich in meine Finanzen einmischen. Niemand soll zu mir sagen können, du schuldest mir ein Zehntel, weil ich dir gehöre, weil mein Land dir gehört und all das. Wir sträuben uns natürlich gesehen gegen einen solchen Gott, der uns besitzt. Aber wir müssen gehorsame Kinder sein, und als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir sollen Gott ehren, weil er uns freigekauft hat, er hat für unsere Sünden bezahlt. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, nach dem, wie sie leben, was sie tun, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Mit anderen Worten, in der Ehrfurcht vor Gott, in Demut gegenüber Gott, denn ihr wisst, beachten Sie das, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise. Und unser Verhalten war nicht nur nichtig, es war ziellos. Ich erinnere mich damals in der Joplin High School, da waren wir nur Kinder und wir wollten unseren Spaß haben. Unser ganzes Ziel im Leben war, Spaß zu haben. Aber es war ein zielloses Leben. Und wir zogen umher, fuhren zum Beispiel zu Lucky's Drive-In, wollten sehen, ob es da ein paar hübsche Mädchen gibt, versuchten mit ihnen zu flirten, und dann fuhren wir weiter und taten andere Sachen, und wir zogen einfach nur umher, suchten nach Spaß. Und meine Freunde, wie ich damals sagte, meine Gang, und ich habe das auch manchmal getan, ich habe nicht ganz so schlimme Dinge getan, ich glaube, Gott hat bereits mit mir gearbeitet zu dieser Zeit, aber sie spielten dann mit Flippergeräten. Und sie waren nicht dumm. Eine wurde ein führender Arzt in einem Krankenhaus in New York, ein anderer wurde Präsident einer Vereinigung, die für den gesamten Staat Missouri verantwortlich war, und so waren es einige sehr kluge Männer. Aber während der Highschool wollten wir alle nur unseren Spaß haben und spielten viel mit Flippergeräten, wo man immer ein Knöpfchen drückt und der Ball fliegt wieder davon und macht kling, kling, kling. Und ich dachte bei mir, hier sind diese jungen Leute, die in meinem Alter sind, und ich wollte etwas Sinnvolles im Leben erreichen, wollte trainieren und etwas im Leben erreichen. Und sie beobachteten nur diese Flippergeräte, wie sie dauernd klingelten. Und sie rauchten zur gleichen Zeit. Und ich wusste bereits, dass ich nicht rauchen soll, weil mir das gesagt wurde und ich war ein Leichtathlet. Und ich wusste, ich kann kein guter Sprinter sein, wenn ich gleichzeitig rauche. Und so beobachtete ich meine Freunde, wie sie Flipper spielten und rauchten. Und ich bin sicher, ich habe auch von ihrem Rauch eingeatmet, weil sie meine Freunde waren. Aber ich begann damals schon zu erkennen, wie ziellos das Verhalten war. Sie hatten einen ziellosen Wandel. Sie wussten nicht, warum sie leben, sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten. So hat Gott uns erlöst von unserem nichtigen, ziellosen Wandel, den wir durch die Tradition unserer Väter empfangen haben, sondern wir wurden erlöst mit dem teuren Blut Christi. Christus ist das Passahlamm, und wir sind erlöst durch das teure Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, Gott hatte diesen Plan von Anfang an, aber offenbart am Ende des Zeitalters um euretwillen. Dieses Ende des Zeitalters war vor 2000 Jahren. Manche Leute kritisieren mich, weil ich sage, wir leben am Ende des Zeitalters und wir haben nur noch ein paar Jahre vor uns. Nun, es kann sein, dass wir noch 8 bis 18 Jahre vor uns haben, bevor die große Bedrängnis beginnt. Und ich hoffe, es sind eher 5 bis 7 Jahre. Aber wir wissen es nicht genau. Und wenn die Dinge sich beschleunigen, denke ich manchmal, die Chronologie, wie wir sie hatten, war vielleicht doch richtig, aber wir lagen immer etwas zu früh, also gibt es vielleicht noch etwas mehr Zeit. Aber es sind sicher nicht sehr viele Jahre, so wie Gott Zeit betrachtet. Gott zählt die Zeit in Tausenden von Jahren. So ist es also sehr, sehr schnell, in der Weise, wie Gott die Zeit sieht. Nun, Geschwister, schlagen wir auf Matthäus Kapitel 27. Uns wird nämlich die Zeit knapp, Matthäus 27. Hier oben gibt es eine Falltür, wenn ich zu lange überziehe, dann kann es sein, dass sie mir den Stöpsel rausziehen. Matthäus Kapitel 27. Und hier spricht es auch von Christi Opfer. Und wir beginnen in Vers 22. Christus erscheint hier vor dem römischen Gouverneur Pilatus. Und Pilatus sprach zu den Juden, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und die jüdischen religiösen Führer waren diejenigen, die Jesus hauptsächlich hassten, weil er für sie ein Konkurrent war. Sie wollten ihn loswerden. Und so sprachen sie alle, lass ihn kreuzigen. Aber der Gouverneur, er war ein kluger Italiener, der schon längere Zeit um den Weg war. Er hatte gespürt, was los ist. Er wusste, dass sie ihn nur aus Neid ausgeliefert hatten. Das heißt es in einem anderen Bericht. Aber er war auch ein Politiker und wollte nicht in Schwierigkeiten geraten und wollte keine zusätzliche römische Armee einsetzen müssen, um eine Rebellion niederzuschlagen. Und so fügte er sich ihnen, aber er sagte zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände. Buchstäblich ließ er sich Wasser bringen, wusch sich die Hände und dachte, damit ist er aus dem Schneider. Nun, aus Gottes Perspektive war das natürlich nicht, aber er sagte, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und Geschwister, ich liebe das jüdische Volk und ich habe nichts gegen sie, überhaupt nichts. Und diejenigen, die mich kennen, wissen das. Und sogar meine Kinder haben mir schon vorgeworfen, du denkst, die Juden sind so klug und glaubst, sie sind das intelligenteste einzelne Volk auf Erden in der heutigen Zeit. Aber schauen Sie sich die Liste der Top-Wissenschaftler an, der Top-Ärzte, der Top-Dies und Das. Und es gibt eine erstaunlich große Anzahl von Juden darunter. Ich habe manchen der Juden, die berufen wurden und die mit uns gekommen sind, gesagt, dass sie sich nicht aufblähen. Gott beginnt am Boden und arbeitet sich dann nach oben. Er ruft nicht zuerst die Einsteins und die Bernsteins, aber sie haben erstaunliche Fähigkeiten und sind ein wunderbares Volk. Und meine jüdischen Freunde haben mir viele großartige Dinge gezeigt im Laufe der Jahre. Und ich meine das. Aber sie hatten diese Leidenschaft gegen Christus und wurden darin von ihren Priestern angestachelt, die auf Christus eifersüchtig waren. Und so sagten sie, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und wenn sie über all das Leiden nachdenken der letzten 2000 Jahre, dann könnte es sein, dass es damit etwas zu tun hat. Und es ist wirklich schrecklich. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln. Lesen Sie das hier, Vers 26. Er ließ Jesus geißeln. Das war dieses offizielle Auspeitschen durch einen römischen Liktor direkt vor der Kreuzigung. In der Passaversammlung, warum nehmen wir da zuerst das Brot und dann den Wein? Warum kommt das Brot zuerst? Weil Christus zuerst gegeißelt wurde. Sein Leib wurde gebrochen und wurde verwundet. Und dann wurde er gekreuzigt und sein Blut wurde vergossen. Und dann starb er. Das Brot kommt zuerst, er wurde gegeißelt. Und dann wurde er gekreuzigt. Er überantwortete Jesus, dass er gekreuzigt werde. Und dann hing er am Kreuz, Vers 35. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Eine übernatürliche Finsternis, mitten während des Tages. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er muss zu diesem Zeitpunkt eine Leere gefühlt haben, weil Gott ihm keine besondere Hilfe gab, wie zuvor. Jesus wusste es in seinem Herzen, aber sein Fleisch schrie heraus. Es war symbolisch und er wusste, er musste das tun, aber er muss es auch sehr gespürt haben, zu diesem Zeitpunkt. Er war abgetrennt von Gott, in gewissem Sinne, und weswegen? Wegen ihnen und wegen mir. Deswegen. Er hat unsere Sünden auf sich geladen und wurde zum Sündenträger. Und unsere Sünden trennen uns von Gott. Er war zu diesem Zeitpunkt abgetrennt von Gott und bekam keine besondere Hilfe während dieser Zeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er litt und sein Körper empfand immer mehr Schmerzen. Und so dachten sie, er ruft nach Elia und sie versuchten, ihm etwas zu trinken zu geben. Und dann Vers 49, die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Und gerade hier, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, steht in vielen Originalmanuskripten, was in dem vatikanischen Manuskript weggelassen wurde und im Codex Sinaiticus, aber die meisten anderen Texte haben es und es sollte darin stehen, wo hier steht, ein anderer stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Das sollte hier stehen, direkt nach dem Ausspruch, lasst sehen, ob Elia komme und ihm helfe, als sie das getan haben. Ich habe oft gesagt, ein junger italienischer Soldat hat ihn getötet. Ich liebe italienisches Essen und hatte viele italienische Freunde. Woher können wir wissen, dass es ein Italiener war? Es war wahrscheinlich kein Jude, könnte natürlich auch sein, aber die Römer hatten eine Armee, die aus allen eroberten Völkern zusammengestellt war. Es konnte also genauso gut ein Engländer sein oder ein Germane. Wir wissen nicht, wer es war, aber jemand in dieser zusammengestellten Armee hat es getan und Gott offenbart nicht, wer es war, dass wir niemanden deswegen verurteilen. Ein junger, unbekannter Soldat wurde von einer Emotion überkommen, von einem Gefühl, ich denke von Gott in diesem Fall, um Christi Leiden abzukürzen. Denn er litt sehr und er könnte ausgerufen haben, oh, sei ruhig, und stieß ihm den Speer in die Seite. Aber Jesus schrie abermals laut, würden Sie aufschreien, wenn Ihnen jemand einen Speer in die Seite rammt? Das tut wirklich weh. Mir ist es noch nie passiert, dass jemand mir einen Speer in die Seite rammt, aber schrie abermals und verschied. und Gott im Fleisch starb, um für meine Sünden zu bezahlen und um für ihre Sünden zu bezahlen. Und siehe, der Vorhang im Tempel, dieser große Vorhang, der so dick war wie ein Perserteppich, der sehr schwierig zu zerreißen wäre, wenn Menschen es versuchen würden, dieser Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Übernatürlich. Der Vorhang, der den äußeren Bereich vom Allerheiligsten trennte. Und so wurde gezeigt, dass die Menschen sich nun Gott direkt nähern konnten. Und das ist faszinierend. Und die Erde erbebte. Ein regionales Erdbeben erschütterte die Erde danach. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. So gehe ich davon aus, dass das Erdbeben die Gräber öffnete, aber die Auferstehung dieser entschlafenen Heiligen fand erst nach Christi Auferstehung statt. Er war also selbst in dieser Hinsicht damals der Erste. Und viele erstaunliche und ungewöhnliche Dinge geschahen damals. Die Dunkelheit, zweifelsohne auch Regen und Blitze und Donner, und plötzlich zerreißt der Vorhang im Tempel und ein Erdbeben erschüttert das Land. Und der römische Soldat erkennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. So heißt es in der Bibel hier. Christus starb also für uns, an unserer Statt. Dann gehen wir weiter zu 1. Korinther Kapitel 11. Schlagen Sie bitte auf, 1. Korinther Kapitel 11. Und wir lesen ab Vers 23. Hier ist der Bericht von Paulus über das Passa. 1. Korinther 11, Vers 23. Paulus schreibt hier, inspiriert von Gott, denn ich habe von dem Herrn empfangen, er wurde direkt von Christus gelehrt, durch Visionen und Träume und vielleicht sogar auch persönlich, dass er ihm erschienen ist, während er in Arabien war. Es könnte sogar in Petra gewesen sein, wir wissen das nicht, aber es könnte durchaus dieser Ort gewesen sein. Was ich euch weitergegeben habe. Und Paulus sagt dasselbe auch zu uns heute. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Wann hat Christus das Passa gehalten? In der Nacht, in der er verraten wurde. Und was taten die Juden in dieser Nacht? Nichts. Sie hielten ihr Passa erst in der nächsten Nacht, wenn sie die Schrift lesen. Sie hatten das falsche Passa. Lassen Sie sich von den Menschen nicht darin durcheinanderbringen. Sie waren bereits darin verführt, das Passa eine Nacht zu spät zu feiern. Aber Jesus nahm das Brot in der Nacht, als er verraten wurde. Und das Brot war ein Symbol für seinen gebrochenen Leib. Er dankte und brach's. Und sein Leib wurde gebrochen, und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Wir essen nicht Christi Leib direkt, wie es die katholische Kirche lehrt, aber es ist ein Symbol, ein Gedächtnis, und wir müssen das Brot als solches schätzen. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Nun, manche der frühen Protestanten waren wütend auf die katholische Kirche, wegen der Lehre der Transsubstantiation, wie sie wissen. Wo die katholische Kirche lehrt, wenn man das Brot bricht, wird es buchstäblich zum Leib Christi. Und die Priester in diesen riesigen Kathedralen in Italien sahen die großen Steine auf dem Boden und manchmal würden ein paar Krümel verloren gehen auf dem Boden und in den Ritzen verschwinden und die Mäuse oder Ratten könnten davon essen. Essen dann also die Ratten tatsächlich den Leib Gottes? Natürlich nicht. Es war natürlich nicht der buchstäbliche Leib Christi, sondern es ist ein Symbol für den Leib Christi. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist eine Gedenkfeier und Gedenkfeiern werden einmal jährlich abgehalten. Zum Jahrestag des Ereignisses, für das sie stehen. Nun, in der methodistischen Kirche, wo ich früher hingegangen bin, als Junge, da hatten wir das Abendmahl, glaube ich, einmal im Vierteljahr. Es war viermal im Jahr. Manche Kirchen feiern es einmal im Monat und manche Kirchen wie die katholische Kirche feiern jeden Sonntag die Messe. Und haben das Abendmahl manchmal sogar mehrmals am Tag. Aber Gott sagt nicht, nehmt es alle Vierteljahr. Es ist eine Gedenkfeier. Und es ist nicht irgendeine Gedenkfeier, sondern sie wird das Passa genannt. Und wo Gott das Passa beschreibt, wie wir gerade gelesen haben, und auch in 2. Mose 12 und den anderen Stellen, überall zeigt es, dass es einmal im Jahr gefeiert werden sollte. Sie taten es einmal im Jahr, zu dem Zeitpunkt, wie Gott gesagt hatte, dass man es feiern sollte. Die Menschen haben sehr viel verändert in allen Dingen, die Gott gesagt hat. Wie Herr Armstrong oftmals gesagt hat, hätte Gott geboten, dass wir alle Weihnachten feiern, dann würden sehr wenige Leute heute Weihnachten feiern. Sie würden dem vielleicht nicht zustimmen, aber ich denke, das wäre der Fall. Hätte Gott geboten, dass wir Weihnachten feiern, dann würden es nur sehr wenige Leute tun. Hätte Gott geboten, dass wir Ostern feiern, dann würden sie das auch nicht tun. Gott hat erlaubt, dass Satan die Menschen verführt, dass sie Dinge tun, von denen Gott sagt, sie sollen es nicht tun. Und die Dinge, die Gott sagt, dass wir tun sollen, die tun wir nicht. Die menschliche Natur ist sehr interessant. Und Satan, der Teufel, arbeitet damit. Vers 25, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Und ein Bündnis, ein Bundesschluss, wurde oftmals ratifiziert durch das Vergießen von Blut. Und dieser Kelch repräsentierte das Blut Jesu. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Christi vergossenes Blut, das vergossen wurde am Kreuz. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es ist eine Gedächtnisfeier. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr zeigt, was geschehen ist und verkündet seinen Tod und die Bedeutung dieses Todes. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, es heißt nicht, dass sie unwürdig sind. Wir sind nämlich alle eigentlich unwürdig. Wir sollten aufrichtig sein, aber sie müssen nicht vollkommen sein, um das Passa zu nehmen. Aber sie sollten unbedingt dafür Sorge tragen, dass sie die Bedeutung erkennen und dass sie das Gefühl haben, dass sie wirklich bereut haben und dass sie bekehrt sind. Wer es aber leichtfertig und auf sarkastische Weise nimmt und nicht schätzt, das ist falsch. Der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn, wenn wir das tun. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Das heißt nicht, der Prediger soll sie überprüfen, sondern sie müssen sich selbst überprüfen. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Hier wird der Leib des Herrn betont, weil es dann weiter heißt, Vers 30, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, weil wir nicht wirklich Glauben haben an den gebrochenen Leib Christi, als Sühne für unsere physischen Sünden. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Selbst in der Gemeinde in Korinth damals, manche sagen, heute sterben aber viele Menschen viel mehr als früher, aber schon damals geschah es, und Paulus schrieb darüber. Viele unter euch sind vor ihrer Zeit entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Und ich möchte hier auch sagen, viele Menschen in unserer Zeit sind nicht aus diesem Grunde gestorben, und ich weiß das wegen den Früchten ihres Lebens. Manche starben, weil sie einfach sehr alt waren. Und wenn ich sterbe, in den nächsten paar Wochen oder Jahren, dann bedeutet das nicht, dass Gott mich vom Himmel niedergestreckt hat. Ich bin bereits 10 Jahre älter als König David geworden. Ich erinnere mich daran, ein 9-mal Kluger hat einmal gesagt, als Herr Armstrong starb, im Alter von 93,5 Jahren, Gott hat Herr Armstrong niedergestreckt. Er hat dieses große, teure Gebäude bauen lassen und jetzt hat Gott ihn niedergestreckt. Nun, nach 93,5 Jahren, in denen er ein wunderbares Leben gelebt hat, starb er friedlich in seinem eigenen Bett, zu Hause. Das ist ein ziemlich guter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Gott hat ihn also nicht niedergestreckt. Menschen sterben aus verschiedenen Gründen. Manchmal ist es auch einfach Gottes Gnade, wenn er weiß, sie hatten ungewöhnliche Prüfungen im Leben und möchte nicht, dass sie weitere Prüfungen erleben müssen. Und es gibt viele Gründe wie diese. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden und Gott erlaubt, dass Dinge geschehen, um uns manchmal zu demütigen, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Gott züchtigt jeden Sohn, den er liebt. Und wir wollen daraus lernen. So sollte also das Passa gefeiert werden. Schlagen Sie bitte auf 1. Johannes. Ich möchte das noch kurz besprechen und bitte Herr McNair, nicht den Stöpsel rauszuziehen, dass ich durch die Falltüre falle. 1. Johannes, Kapitel 5 und beginnen Vers 11. 1. Johannes, Kapitel 5 und Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wenn das Blut Christi für uns Anwendung findet und wenn Christus in uns lebt, und sicherlich sind beide diese Gedankengänge darin eingeschlossen, wir müssen den Sohn haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben also, Geschwister, wenn wir wirklich bekehrt sind, das ewige Leben. Sie, die sie bekehrt sind, haben das ewige Leben. Sie sind jetzt noch nicht unsterblich, aber sie haben die Gegenwart des ewigen Lebens in sich, weil Christus in ihnen lebt durch den Heiligen Geist. Und wenn sie sterben, kehrt der Geist zurück zu Gott, aber sie haben die Gegenwart des ewigen Lebens und Gott wird sein Versprechen einlösen und wird ihnen vollständig das ewige Leben geben in einem Geistleib, in der Auferstehung von den Toten. Christus in ihnen, die Hoffnung auf das Heil. Und gehen wir zurück zu meiner Lieblingsschriftstelle, Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20, Paulus schrieb, Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das alte Ich muss sterben. Sie müssen bereuen. Wirklich bereuen. Nicht nur, dass es ihnen leid tut, sondern es muss ihnen so leid tun, dass sie wirklich bereit sind, sich Gott auszuliefern, umzukehren und in die andere Richtung zu laufen. Und sie müssen das wollen und meinen mit jeder Faser ihres Wesens. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, ich als Mensch lebe natürlich weiter, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn sie Christus nicht in sich haben, haben sie nicht das Leben. Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Christus hat sich selbst hingegeben für mich und für sie, weil wir es brauchen. Wir sind die Kirche derer, denen vergeben wurde. Jedem von uns müssen seine Sünden vergeben werden. Und Gott muss uns weiterhin immer wieder vergeben. So prüfen wir uns alle selbst, während wir uns dem Passa nähern, in 4 Wochen von morgen Abend an, und versuchen Sie, Gott näher zu kommen. Beten Sie zu Gott, dass er uns hilft, uns zu sehen, wie wir sind, so wie er uns sieht. Dass er uns reinigt, dass er uns tiefere Reue gewährt. Vielleicht haben wir bereut, aber dass er uns tiefere Reue gewährt, eine tiefgründigere Reue, und dass er uns hilft, unser Leben mehr Christus zu überlassen, damit wir wirklich mit Christus wandeln und mit Gott wandeln, für immer.